Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 um 10.03 Uhr. In unserer Reflexe-Serie Mein Kleist kommen wir zur zweiten von vier Folgen. Am 21. November jährt sich zum 200. Mal der Todestag des deutschen Dramatikers und Erzählers Heinrich von Kleist. Ein absolutes Ausnahmetalent, eine komplexe Persönlichkeit und ein Mensch, in dessen Biografie sich die Zerrissenheit einer Epoche im Umbruch spiegelte. Als Abkömmling einer renommierten preußischen Offiziersfamilie wurde Kleist schon mit 14 Jahren Soldat. Er fand im Militär ebenso wenig seinen Platz wie später an der Universität, als Verleger oder als patriotischer Dichter, der mit seinen Texten gegen Napoleon kämpfte, als Liebender, Reisender und was er sonst noch alles ausprobierte, um dem Gefühl zu entrinnen, dass ihm auf Erden nicht zu helfen sei. So beschrieb er es in seinem Abschiedsbrief an die Halbschwester, bevor er sich am kleinen Wannsee in Berlin mit nur gerade 34 Jahren das Leben nahm. Heute können Sie hier in Reflexe Heinrich von Kleist beim Schreiben zuhören. Anhand des Essays Von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden. Der Basler Kunsthistoriker und Dozent Axel Gamp hat ihn als seinen Lieblingstext für die Reihe Mein Kleist ausgesucht. Die Fragen stellt Franziska Hirsbrunner und der Schauspieler Patrick Güldenberg liest den Essay vor.
Axel Gamp, Sie haben sich einen Text von Heinrich von Kleist ausgesucht, den Sie bestimmt auch in der Schule lesen mussten. Es ist eigentlich ein Brief in Form eines Essays an einen von Kleists liebsten Freunden gerichtet, an Rühle von Lilienstern, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden von 1805. Können Sie sich noch an Ihre Eindrücke, Ihre Reaktion erinnern, als Sie den Text zum allerersten Mal gelesen haben?
Ich muss Ihnen leider gleich zum Anfang widersprechen. Ich habe den Text nicht in der Schule gelesen. Ich habe den Text überhaupt ganz spät gelesen. Und zwar deswegen, weil der Titel so emblematisch ist, so programmatisch, dass man sich zunächst gar nicht aufgefordert fühlt, den Text, der folgt, auch noch zu lesen. Man hat ja automatisch das Gefühl, was im Titel steht, das kenne man und man wisse folglich auch, was im Text drinstehe.
Und was steht im Text drin?
Etwas anderes. Es steht schon das drin, was man erwartet. Man erwartet ja, dass Leute anfangen zu reden, ohne dass sie wissen, wo ihre Rede hinführt und ohne dass sie eigentlich den Sinn ihrer Rede im Voraus bedacht hätten. Das stimmt auch zu einem gewissen Moment. Nur wir würden diesen Titel heute ja viel negativer gebrauchen, nicht über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Da stellen wir uns vor, eben einer weiß nicht so recht, auf was er eigentlich hinaus will. Jemand anders hat einmal das noch gesteigert, der hat gesagt, der redet, bis ihm wieder ein Gedanke kommt. Das wäre dann noch sozusagen die Steigerung des Ganzen.
Aber Kleist meint ja genau das Gegenteil, oder?
Eben, bei Kleist ist es dann eben erstaunlicherweise ganz anders. Das heißt, es spielt schon eine Rolle, dass man, sagen wir, mit einem gewissen Adrenalinschub eine Meinung zu vertreten habe, über die man sich noch nicht ganz klar geworden ist und die sich so allmählich im Reden verfestigt. Aber die Sache ist dann eben doch komplexer. Es geht eben nicht darum, dass man eigentlich nicht weiß, wo die Rede hin soll, sondern es geht darum, dass sich etwas verfestigt wirklich, was man eigentlich intuitiv schon gewusst hat. Ich glaube, das ist der erhebliche Unterschied, dass eigentlich intuitiv schon alles da ist, auch das, worauf man hinsteuern möchte, nur man ist sich selber dessen noch nicht im richtigen Maße bewusst.
Patrick Güldenberg, der Schauspieler, der den Text ja liest, hat gesagt, es ist ja erstens ein Text, der wahnsinnig schwierig zu lesen ist, interessanterweise, hat gesagt, ihm kommt dieser Text ein bisschen vor, als würde er das Verfahren der Psychoanalyse beschreiben. Und Sie haben ja vorhin eigentlich etwas ganz Ähnliches gesagt. Es geht Kleist darum, dass beim Reden sich etwas formen soll, was man eben noch gar nicht so bewusst weiß.
Ja, nur Kleist schreibt natürlich als Schriftsteller. Und sofort interessiert ihn auch, wie man das ganze Verfahren als ästhetisches Mittel einsetzen könne. Er analysiert dann auch einen entsprechenden Text, nämlich eine Passage aus einer La Fontaine-Fabel, die das Ganze literarisch sozusagen nachzeichnet, nachbildet. Und da sieht man quasi, wie der Schriftsteller sich des Mittels bedient, um in einem bestimmten Spannungsbogen zu einem unerwarteten Schluss, möchte man dann sagen, zu führen. Er beschreibt dann übrigens das Ganze auch noch einmal aus einer historischen Warte, indem er ein Beispiel aus der Französischen Revolution anführt, Mirabeaus Rede im Ballhaus, wo eben das Ganze auch genauso aufgegleist wird, wie vorhin gesagt. Mirabeau weiß ungefähr intuitiv, wo er hin möchte, aber so bewusst, wie er sich dann aus der Situation ergeben kann, so bewusst ist er sich des Ganzen eigentlich gar nicht. Das heißt, die Situation verschafft ihm überhaupt erst das Bewusstsein, damit er weiß, wo er am Schluss hin will. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass hier ein Eindruck vertreten würde, als seien selbst erhebliche Wendungen in der Weltgeschichte eben einer erst allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden geschuldet. Also dass selbst die politische Strategie aus dem Moment heraus entwickelt worden sei. Das ist vielleicht ein wenig grenzwertig, wenn man so weit geht, aber es hat in Nutze auch diese Komponente noch drin.
Also ich denke, Kleist spricht das so eigentlich aus in dem Text. Also es ist eigentlich das, was wir heute so sagen, der Flügelschlag eines Schmetterlings irgendwo löst irgendwo anders ein Erdbeben aus. Und er beschreibt ja die Rede Mirabeaus schon auch unter dieser Optik, finde ich.
Das stimmt unbedingt, aber entwickelt daraus eigentlich keine historische Theorie in dem Sinne, wie Sie es jetzt getan haben, sondern gleich danach folgt das Beispiel aus La Fontaine, das ein rein literaturästhetisches Beispiel ist, so dass sich eigentlich eine Reihe von Episoden nebeneinander reihen, die das Problem eben in seiner Komplexität darstellen, aber es überall nur antippen, ohne es wirklich in die Tiefe zu entwickeln. Das gibt dem Text aber auch seinen Reiz. Er hat darin auch eben diese Breite und diese Abwechslungsreichtum, der ihn so lesenswert auch macht.
Wobei ich denke, auch die Fabel von La Fontaine hat er nicht von ungefähr so ausgesucht. Es gibt ja so viele La Fontaine-Fabeln und wieso nimmt er gerade diese, wo es dem schlauen Fuchs irgendwann einfällt, dass er zur Rettung seiner Haut den Esel heranziehen muss. Also es ist ja eigentlich eine ganz gemeine Geschichte.
Es ist eine ganz gemeine Geschichte, aber wahrscheinlich hat er doch sehr genau gesucht, weil es hier literarisch genau so ist, wie er es eben beschrieben haben möchte, dass sich die Gedanken nämlich allmählich verfertigen. Und das Interessante ist, dass beim Schriftsteller das natürlich immer a posteriori passiert. Das heißt, er hat sicher schon klar vor Augen, was er eigentlich schreiben möchte, muss es aber so schreiben, als würde es sich gerade im Moment entwickeln. Das ist natürlich literaturästhetisch schon interessant und für einen Schriftsteller allemal, wie man diesen Prozess, den er selber erlebt, als Stilmittel dann einsetzen kann. Und da hat er schon genau geschaut, welche Stelle bei La Fontaine dem am meisten entspricht. Ich weiß gar nicht, wie viele Stellen er überhaupt in der Literatur hätte finden können, die so genau seiner Absicht entsprochen hätten.
So ganz plump jetzt mal gefragt, Axel Gamp, was fasziniert Sie denn an diesem Text?
Am Text selber fasziniert mich zuallererst einmal der Titel. Der Titel ist also einfach picobello, würde ich sagen. Das ist also nicht zu überbieten. Aber was mich am Text eben fasziniert, ist, dass es so klar, wie der Titel es ausdrückt, dann doch nicht ist. Das heißt, der Text ist viel komplexer, als es der Titel vermuten lässt. Und mich fasziniert auch, dass man eigentlich, und jetzt verformen sich doch wirklich auch meine Gedanken beim Reden, dass man eigentlich auch dem Schriftsteller ein bisschen über die Schulter blickt und bemerkt, wie er selber sozusagen im Schreiben voranschreitet. Man ist in gewisser Weise beim Entstehen des Werkes dabei, weil Kleist selber schildert, wie es gehen könnte.
Und das liest sich ja, ich sagte vorhin, es ist schwierig, das vorzulesen. Es ist viel schwieriger, das vorzulesen, als das einfach so jetzt still für sich zu lesen. Das liest sich ja trotz allem, obwohl es auch was sehr Theoretisches hat, es liest sich spannend. Wie ging es Ihnen da?
unbedingt, der Text ist ja relativ kurz, also in der Ausgabe, die wir vor uns haben, sind es nun mal, ich glaube, 8 Seiten, das ist also nicht sonderlich lang, und man wird durch diesen Text förmlich hindurchgezogen. Das ist auch deswegen der Fall, weil Kleist sehr gewitzt mit einer persönlichen Erfahrung anfängt. Er beschreibt nämlich, wie es ihm gegangen sei, als er in unklaren Gedanken verwickelt, durch ein Gespräch mit seiner Schwester, fast muss man sagen, durch einen Monolog mit seiner Schwester, zu einer Lösung gekommen ist, zu einer Lösung übrigens eines juristischen Problems. Und von da spinnt sich das weiter eben über Mirabeau, über La Fontaine und so weiter. Und man wird von einem ins andere gezogen, so dass sich auf einer relativ knappen Anzahl von Seiten das Problem in seinen ganz unterschiedlichen Facetten eigentlich wunderbar ausbreitet.
Und am Schluss schimpft Kleist ja über die Universitätslehrer, die er Rosskämme nennt, also Rosshändler. Und Sie sind ja selber ein Universitätslehrer. Was fangen Sie damit an, in der Art und Weise, wie Kleist eben wettert gegen die Lehrer, die ihre Studenten in den Examen quälen? Oder ich kann ja auch mal anders fragen, was beschäftigt Sie an dem Text als Wissenschaftler, als Kunsthistoriker, Axel Gamp?
Mich beschäftigt als Kunsthistoriker an dem Text fast nichts. Aber mich beschäftigt das als Mensch und als ich möchte auch sagen, Berufsredner sozusagen, da beschäftigt es mich schon. Und ich finde das, was er am Schluss auch an Kritik an dem Universitätsleben andeutet, dass das natürlich auch etwas hat, weil oft eben keine Situation hergestellt wird, in dem sich die Gedanken beim Reden verfertigen können. Entweder weil man Gedanken hören möchte, die man selber schon eingetrichtert hat, oder weil es dazu kein Forum gibt, also wie auch immer, jedenfalls zu häufig ist kein Podium gegeben, um dem Platz zu lassen. Wenn Kleist im letzten Absatz noch von der Hebammenkunst der Gedanken spricht, so meint er ja wahrscheinlich damit die Mäeutik, also diese Kunst durch geschicktes Fragen die Menschen voranzubringen. Darum geht es aber bei dem Text an sich nicht, sondern es geht darum, einem Menschen die Möglichkeit zu geben, das eben, was er an sich intuitiv schon in sich hat, zu extrapolieren.
Eine letzte Frage noch. Mir kommt es immer so vor, dass einem Kleist auch als Mensch immer sehr gegenwärtig wird in seinen Texten. Also dass Kleist eben keiner war, der sich jetzt groß zurücknahm, wenn er schrieb, auch keiner war, der Interesse hatte an Charaden, sondern einer, der immer sehr damit beschäftigt war, etwas herauszufinden, was ihn quälte oder beschäftigte oder auch freute. Also da etwas transparent zu machen, welche Art von Mensch tritt Ihnen da entgegen? Also so ganz neutral jetzt mal gefragt, wenn Sie den Text lesen, was haben Sie da für eine Vorstellung, was war das wohl für ein Mensch?
Ich finde, es ist ein Mensch, der sich selber genau beobachtet, aber die Kapazität hat, das, was er ganz individuell und subjektiv bemerkt, dann in einen allgemeinen Rahmen überzuführen, es zu problematisieren und dann allerdings auch in einer gewissen Weise auf einem fast, möchte ich sagen, theoretischen Niveau abzuhandeln. Und diese Mischung ist doch ganz erstaunlich, dass jemand eigentlich so von eben seiner eigenen subjektiven Empfindung oder Beobachtung startet und dann so gekonnt, dass sowohl bei anderen wieder nachzeichnet, als auch daraus noch ein literaturtheoretisches Theorem ableitet, das finde ich dann doch ganz faszinierend.
Also diese Mischung hören wir nun. Den Text, den Sie ausgewählt haben, Axel Gamp, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, ein Essay in Form eines Briefes von Heinrich von Kleist, geschrieben 1805. Patrick Güldenberg liest ihn.
Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. An Rühle von Lilienstern. Wenn du etwas wissen willst und es durch Meditation nicht finden kannst, so rate ich dir, mein lieber, sinnreicher Freund, mit dem nächsten Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu sprechen. Es braucht nicht eben ein scharfdenkender Kopf zu sein. Auch meine ich es nicht so, als ob du ihn darum befragen solltest. Nein. Vielmehr sollst du es ihm selber allererst erzählen. Ich sehe dich zwar große Augen machen und mir antworten, man habe dir in früheren Jahren den Rat gegeben, von nichts zu sprechen als nur von Dingen, die du bereits verstehst. Damals aber sprachst du wahrscheinlich mit dem Vorwitz andere, ich will, dass du aus der verständigen Absicht sprechest, dich zu belehren. Und so könnten für verschiedene Fälle verschieden beide Klugheitsregeln vielleicht gut nebeneinander bestehen. Der Franzose sagt, l'appétit vient en mangeant. Und dieser Erfahrungssatz bleibt wahr, wenn man ihn parodiert und sagt, l'idée vient en parlant. Oft sitze ich an meinem Geschäftstisch über den Akten und erforsche in einer verwickelten Streitsache den Gesichtspunkt, aus welchem sie wohl zu beurteilen sein möchte. Ich pflege dann gewöhnlich ins Licht zu sehen, als in den hellsten Punkt bei dem Bestreben, in welchem mein innerstes Wesen begriffen ist, sich aufzuklären. Oder ich suche, wenn mir eine algebraische Aufgabe vorkommt, den ersten Ansatz, die Gleichung, die die gegebenen Verhältnisse ausdrückt und aus welcher sich die Auflösung nachher durch Rechnung leicht ergibt. Und siehe da, wenn ich mit meiner Schwester davon rede, welche hinter mir sitzt und arbeitet, so erfahre ich, was ich durch ein vielleicht stundenlanges Brüten nicht herausgebracht haben würde. Nicht, als ob sie es mir im eigentlichen Sinne sagte, denn sie kennt weder das Gesetzbuch, noch hat sie den Euler oder den Kästner studiert. Auch nicht, als ob sie mich durch geschickte Fragen auf den Punkt hinführte, auf welchen es ankommt, wenn schon dies letzte häufig der Fall sein mag. Aber weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die mit dem, was ich suche, von fern her in einiger Verbindung steht, so prägt, wenn ich nur dreist damit den Anfang mache, das Gemüt, während die Rede fortschreitet, in der Notwendigkeit, dem Anfang nun auch ein Ende zu finden, jene verworrene Vorstellung zur völligen Deutlichkeit aus. Dergestalt, dass die Erkenntnis zu meinem Erstaunen mit der Periode fertig ist. Ich mische unartikulierte Töne ein, ziehe die Verbindungswörter in die Länge, gebrauche auch wohl eine Apposition, wo sie nicht nötig wäre, und bediene mich anderer, die Rede ausdehnender Kunstgriffe zur Fabrikation meiner Idee auf der Werkstätte der Vernunft, die gehörige Zeit zu gewinnen. Dabei ist mir nichts heilsamer als eine Bewegung meiner Schwester, als ob sie mich unterbrechen wollte. Denn mein ohnehin schon angestrengtes Gemüt wird durch diesen Versuch von außen, ihm die Rede, in deren Besitz es sich befindet, zu entreißen, nur noch mehr erregt. Und in seiner Fähigkeit wie ein großer General, wenn die Umstände drängen, noch um einen Grad höher gespannt. In diesem Sinne begreife ich, von welchem Nutzen Molière seine Magd sein konnte. Denn wenn er derselben, wie er vorgibt, ein Urteil zutraute, das das Seinige berichten konnte, so ist dies eine Bescheidenheit, an deren Dasein in seiner Brust ich nicht glaube. Es liegt ein sonderbarer Quell der Begeisterung für denjenigen, der spricht, in einem menschlichen Antlitz, das ihm gegenübersteht. Und ein Blick, der uns einen halb ausgedrückten Gedanken schon als begriffen ankündigt, schenkt uns oft den Ausdruck für die ganze andere Hälfte desselben. Ich glaube, dass mancher große Redner in dem Augenblick, da er den Mund aufmachte, noch nicht wusste, was er sagen würde. Aber die Überzeugung, dass er die ihm nötige Gedankenfülle schon aus den Umständen und der daraus resultierenden Erregung seines Gemüts schöpfen würde, machte ihn dreist genug, den Anfang auf gutes Glück hinzusetzen. Mir fällt jener Donnerkeil des Mirabeau ein, mit welchem er den Zeremonienmeister abfertigte, der nach Aufhebung der letzten monarchischen Sitzung des Königs am 23. Juni, in welcher dieser den Ständen auseinanderzugehen anbefohlen hatte, in den Sitzungssaal, in welchem die Stände noch verweilten, zurückkehrte und sie befragte, ob sie den Befehl des Königs vernommen hätten. Ja, antwortete Mirabeau, wir haben des Königs Befehl vernommen. Ich bin gewiss, dass er bei diesem humanen Anfang noch nicht an die Bajonette dachte, mit welchen er schloss. Ja, mein Herr, wiederholte er, wir haben ihn vernommen. Man sieht, dass er noch gar nicht recht weiß, was er will. Doch was berechtigt sie, fuhr er fort, und nun plötzlich geht ihm ein Quell ungeheurer Vorstellungen auf, uns hier Befehle anzudeuten. Wir sind die Repräsentanten der Nation. Das war es, was er brauchte. Die Nation gibt Befehle und empfängt keine, um sich gleich auf den Gipfel der Vermessenheit zu schwingen. Und damit ich mich Ihnen ganz deutlich erkläre Und erst jetzt so findet er, was den ganzen Widerstand, zu welchem seine Seele gerüstet dasteht, ausdrückt. So sagen sie ihrem Könige, dass wir unsere Plätze anders nicht als auf die Gewalt der Bajonette verlassen werden. Worauf er sich selbstzufrieden auf einen Stuhl niedersetzte. Wenn man an den Zeremonienmeister denkt, so kann man sich ihn bei diesem Auftritt nicht anders als in einem völligen Geistesbankrott vorstellen. Nach einem ähnlichen Gesetz, nach welchem in einem Körper, der von dem elektrischen Zustand null ist, wenn er in eines elektrisierten Körpers Atmosphäre kommt, plötzlich die entgegengesetzte Elektrizität erweckt wird. Und wie in dem Elektrisierten dadurch, nach einer Wechselwirkung, der ihm inwohnende Elektrizitätsgrad wieder verstärkt wird, so ging unseres Redners Mut bei der Vernichtung seines Gegners zur verwegensten Begeisterung über. Vielleicht, dass es auf diese Art zuletzt das Zucken einer Oberlippe war oder ein zweideutiges Spiel an der Manschette, was in Frankreich den Umsturz der Ordnung der Dinge bewirkte. Man ließ, dass Mirabeau, sobald der Zeremonienmeister sich entfernt hatte, aufstand und vorschlug, erstens, sich sogleich als Nationalversammlung und zweitens als unverletzlich zu konstituieren. Denn dadurch, dass er sich einer kleistischen Flasche gleich entladen hatte, war er nun wieder neutral geworden und gab, von der Verwegenheit zurückgekehrt, plötzlich der Furcht vor dem Châtelet und der Vorsicht Raum. Dies ist eine merkwürdige Übereinstimmung zwischen den Erscheinungen der physischen und moralischen Welt, welche sich, wenn man sie verfolgen wollte, auch noch in den Nebenumständen bewähren würde. Doch ich verlasse mein Gleichnis und kehre zur Sache zurück. Auch La Fontaine gibt in seiner Fabel Les Animaux, Malades de la Peste, wo der Fuchs dem Löwen eine Apologie zu halten gezwungen ist, ohne zu wissen, wo er den Stoff dazu hernehmen soll, ein merkwürdiges Beispiel von einer allmählichen Verfertigung des Gedankens aus einem in der Not hingesetzten Anfang. Man kennt diese Fabel. Die Pest herrscht im Tierreich. Der Löwe versammelt die Großen desselben und eröffnet ihnen, dass dem Himmel, wenn er besänftigt werden solle, ein Opfer fallen müsse. Viele Sünder seien im Volke. Der Tod des Größesten müsse die übrigen vom Untergang retten. Sie möchten ihm daher ihre Vergehungen aufrichtig bekennen. Er für seinen Teil gestehe, dass er im Drange des Hungers manchem Schafe den Gar ausgemacht. Auch dem Hunde, wenn er ihm zu nahe gekommen. Ja, es sei ihm in leckerhaften Augenblicken zugestoßen, dass er den Schäfer gefressen. Wenn niemand sich größere Schwachheiten schuldig gemacht habe, so sei er bereit zu sterben. »Sire«, sagt der Fuchs, der das Ungewitter von sich ableiten will, »Sie sind zu großmütig. Ihr edler Eifer führt Sie zu weit. Was ist es, ein Schaf erwürgen? Oder einen Hund, diese nichtswürdige Bestie? Und quant au berger«, fährt er fort, »denn dies ist der Hauptpunkt. On peut dire, obschon er noch nicht weiß was, qu'il méritoit tout mal. Auf gut Glück. Und somit ist er verwickelt. Etant«, eine schlechte Phrase, die ihm aber Zeit verschafft, »de ces gens-là«, und nun erst findet er den Gedanken, der ihn aus der Not reißt. »Qui sur les animaux se font un chimérique empire.« Und jetzt beweist er, dass der Esel, der Blutdürstige, der alle Kräuter auffrisst, das zweckmäßigste Opfer sei, worauf alle über ihn herfallen und ihn zerreißen. Ein solches Reden ist ein wahrhaftes, lautes Denken. Die Reihen der Vorstellungen und ihre Bezeichnungen gehen nebeneinander fort und die Gemütsakten für eins und das andere konkurrieren. Die Sprache ist alsdann keine Fessel, etwa wie ein Hemmschuh an dem Rade des Geistes, sondern wie ein zweites, mit ihm parallel fortlaufendes Rad an seiner Achse. Etwas ganz anderes ist es, wenn der Geist schon vor aller Rede mit dem Gedanken fertig ist. Denn dann muss er bei seiner bloßen Ausdrückung zurückbleiben, und dies Geschäft, weit entfernt ihn zu erregen, hat vielmehr keine andere Wirkung, als ihn von seiner Erregung abzuspannen. Wenn daher eine Vorstellung verworren ausgedrückt wird, so folgt der Schluss noch gar nicht, dass sie auch verworren gedacht worden sei. Vielmehr könnte es leicht sein, dass die verworrenst ausgedrückten gerade am deutlichsten gedacht werden. Man sieht oft in einer Gesellschaft, wo durch ein lebhaftes Gespräch eine kontinuierliche Befruchtung der Gemüter mit Ideen im Werk ist, Leute, die sich, weil sie sich der Sprache nicht mächtig fühlen, sonst in der Regel zurückgezogen halten, plötzlich mit einer zuckenden Bewegung aufflammen, die Sprache an sich reißen und etwas Unverständliches zur Welt bringen. Ja, sie scheinen, wenn sie nun die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen haben, durch ein verlegenes Gebärdenspiel anzudeuten, dass sie selbst nicht mehr recht wissen, was sie haben sagen wollen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Leute etwas recht Treffendes und sehr deutlich gedacht haben. Aber der plötzliche Geschäftswechsel, der Übergang ihres Geistes vom Denken zum Ausdrücken, schlug die ganze Erregung desselben, die zur Festhaltung des Gedankens notwendig, wie zum Hervorbringen erforderlich war, wieder nieder. In solchen Fällen ist es umso unerlässlicher, dass uns die Sprache mit Leichtigkeit zur Hand sei, um dasjenige, was wir gleichzeitig gedacht haben und doch nicht gleichzeitig von uns geben können, wenigstens so schnell als möglich aufeinander folgen zu lassen. Und überhaupt wird jeder, der bei gleicher Deutlichkeit geschwinder als sein Gegner spricht, einen Vorteil über ihn haben, weil er gleichsam mehr Truppen als er ins Feld führt. Wie notwendig eine gewisse Erregung des Gemüts ist, auch selbst nur um Vorstellungen, die wir schon gehabt haben, wieder zu erzeugen, sieht man oft, wenn offene und unterrichtete Köpfe examiniert werden und man ihnen ohne vorhergegangene Einleitung Fragen vorlegt wie diese. Was ist der Staat? Oder was ist das Eigentum oder dergleichen? Wenn diese jungen Leute sich in einer Gesellschaft befunden hätten, wo man sich vom Staat oder vom Eigentum schon eine Zeit lang unterhalten hätte, so würden sie vielleicht mit Leichtigkeit durch Vergleichung, Absonderung und Zusammenfassung der Begriffe die Definition gefunden haben. Hier aber, wo diese Vorbereitung des Gemüts gänzlich fehlt, sieht man sie stocken. Und nur ein unverständiger Examinator wird daraus schließen, dass sie nicht wissen. Denn nicht wir wissen, es ist allererst ein gewisser Zustand unserer, welcher weiß. Nur ganz gemeine Geister, Leute, die, was der Staat sei, gestern auswendig gelernt und morgen schon wieder vergessen haben, werden hier mit der Antwort bei der Hand sein. Vielleicht gibt es überhaupt keine schlechtere Gelegenheit, sich von einer vorteilhaften Seite zu zeigen, als gerade ein öffentliches Examen. Abgerechnet, dass es schon widerwärtig und das Zartgefühl verletzend ist und dass es reizt, sich stetig zu zeigen, wenn solch ein gelehrter Rosskamm uns nach den Kenntnissen sieht, um uns, je nachdem es 5 oder 6 sind, zu kaufen oder wieder abtreten zu lassen. Es ist so schwer, auf ein menschliches Gemüt zu spielen und ihm seinen eigentümlichen Laut abzulocken. Es verstimmt sich so leicht unter ungeschickten Händen, dass selbst der geübteste Menschenkenner, der in der Hebammenkunst der Gedanken, wie Kant sie nennt, auf das Meisterhafteste bewandert wäre, hier noch wegen der Unbekanntschaft mit seinem 6-Wöchner Missgriffe tun könnte. Was übrigens solchen jungen Menschen, auch selbst den Unwissendsten noch, in den meisten Fällen ein gutes Zeugnis verschafft, ist der Umstand, dass die Gemüter der Examinatoren, wenn die Prüfung öffentlich geschieht, selbst zu sehr befangen sind, um ein freies Urteil fällen zu können. Denn nicht nur fühlen sie häufig die Unanständigkeit dieses ganzen Verfahrens, man würde sich schon schämen, von jemandem, dass er seine Geldbörse vor uns ausschütte, zu fordern, viel weniger seine Seele, sondern ihr eigener Verstand muss hier eine gefährliche Musterung passieren. Und sie mögen oft ihrem Gott danken, wenn sie selbst aus dem Examen gehen können, ohne sich blößen, schmachvoller vielleicht, als der eben von der Universität kommende Jüngling gegeben zu haben, den sie examinierten. Die Fortsetzung folgt. Heinrich von Kleist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.